Ja, ich darf euch auch grüßen und Ihnen alles Gute wünschen für diesen Gottesdienst. Das wünsche ich mir natürlich auch, dass Gottes Geist wirkt und spricht zu uns. Ja, da lebte also in Jerusalem ein gottesfürchtiger Mann. Das war kein Pharisäer, das war kein Schriftgelehrter, das war kein hoher Priester. Das war ein alter, alter Mann. Ist das mit der Akustik okay?
Ein bisschen lauter, bitte.
Ist das nicht seltsam, wie Gott seine Leute aussucht? Nicht die ganz großen, wichtigen. Ein alter Mann, nach dem eigentlich niemand so richtig mehr schaute. Gott tut oft unfassbar große Dinge im Verborgenen. Da sind die Hirten auf dem Feld und erleben, ich nenne es jetzt mal ein Spektakel am Himmel, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Diese Engelscharen, die den Himmel erfüllen, es ist hell erleuchtet und sie singen. Also ich glaube, da ist die Musikanlage in der Rheinaue nicht stark genug, um vielleicht das wiederzugeben, was die Hirten da auf dem Feld erlebt haben. Kein Mensch sonst bekommt es mit. Noch nicht einmal Maria und Josef im Stall von Bethlehem. Auch der König in Jerusalem nicht und die ganzen Schriftgelehrten und Priester. Hätte denn Gott sich da nicht was Besseres aussuchen können? Vielleicht in Rom? Dem Kaiser zu Rom damals das vorführen? Oder wenigstens in Jerusalem? Die Engel singen vor den Hirten auf dem Feld. Gott sieht diese armen Männer, die da ihren treuen Dienst tun, bei den Schafen wachen. Ihnen gönnt er diese Sicht. Oder da sind die Weisen aus dem Morgenland, Heiden von ganz weit her. Den hat Gott gezeigt, in Israel ist der König geboren. Da gab es bestimmt viele Weise auf der Welt, viele Sterndeuter. War, glaube ich, damals viel verbreiteter als heute. Aber die drei oder vier, wir wissen nicht, wie viele es waren, die begriffen, in Israel ist der König der Juden geboren und der König der Welt. Und durch diese Weisen erfuhr der König in Jerusalem, dass der Heiland geboren wurde. Und durch diese Weisen erfuhren sogar die Pharisäer und Schriftgelehrten, denn sie wurden vom König gerufen. Hört mal, wo ist er denn geboren worden? Und die wissen das und sagen, in Bethlehem sollte er geboren werden. Also auch diese Männer erfahren es jetzt durch die Weisen aus dem Morgenland, dass wohl der König geboren ist. Aber anstatt jetzt dahin zu gehen nach Bethlehem, um den König zu suchen, lässt Herodes alle Kinder unter 2 Jahren töten. Er hat Angst um seine Macht und will Gott ins Handwerk pfuschen. Gott handelt immer wieder so im Verborgenen. Ein Abraham wird herausgerufen. Der Abraham. Mit ihm hat er die Geschichte seines Volkes Israel vor, bis zu Jesus. Er gründet ein Volk, über Jahrhunderte hinweg lässt er es wachsen und reifen, bis Jesus kommen kann. Abraham wird ausgesucht. Und so gibt es immer wieder einzelne Menschen, durch die Gott wirkt und Großes bewirkt. Und hier ist unser Simeon. Wir wissen von ihm nur, wie Gott ihn sah. Da steht in der Bibel, er war ein gerechter Mann, ein gottesfürchtiger Mann. Und und er wartete auf die Ankunft des Messias. Er hatte diese große Sehnsucht im Herzen, dass der Messias endlich kommt. Und er hatte eine Hoffnung auf diesen Messias, nämlich dass er Trost und Rettung bringt. Endlich werden wir errettet von unseren Sünden. Das wusste er. Denn der Heilige Geist ruhte auf ihm und er machte sich keine Illusion, was der Messias sein wird. Er glaubte nicht daran, dass der Messias die Juden von den Römern befreien wird, wie die meisten Juden das hofften. Er glaubte an die Rettung, an die ewige Rettung, an die Gnade Gottes. Und Gott machte ihm klar, du wirst es erleben. Du darfst es erleben, du wirst nicht vorher sterben. Keine Angst, du wirst Zeuge sein, dass dieser Heiland wirklich gekommen ist. Wie Gott mit Simeon gesprochen hat, wissen wir nicht. Aber ich denke, viele von uns haben schon erfahren, dass Gott er manchmal etwas so klar machen kann, dass man weiß, hier hat Gott gesprochen. Ich weiß nicht, wie es bei Simeon war. Und jetzt kann man sagen, ist ein unglaubliches Timing, als die Eltern Jesus zum Tempel bringen, genau in dem Augenblick wird auch Simeon in den Tempel geführt. Als die Eltern von Jesus das Kind hereinbrachten, heißt es, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, kam Simeon, vom Geist Gottes geführt, gerade in den Tempel. Gerade da. 40 Tage war Jesus alt, aber der Simeon sieht in ihm, in diesem Jesuskind, in diesem Baby, den Messias, den Heiland. Und er kann nicht anders, als das Kind der Maria abzunehmen und es selbst auf den Arm zu nehmen. Ich glaube, das war schon damals nicht üblich, dass man der Mutter das Kind aus dem Arm nimmt und es selbst hält. Aber Maria lässt es zu und Simeon sagt, Herr, sagte er, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nation erleuchtet und dein Volk Israel zu Ehren bringt. Nun kann er in Frieden sterben. Denn seine Augen haben den Heiland gesehen. Er ist alt genug und kann nun Gott glücklich anbieten, nimm mich doch heim zu dir, denn ich habe den Heiland gesehen. So also kann man in Frieden sterben, wenn man den Heiland gesehen hat. Simeon hat den gesehen, der auch ihn erlösen wird und alle Schuld bezahlen wird. Und er glaubt an dieses Kind, er glaubt an diesen Jesus. Er glaubt und vertraut darauf, dass dieses Jesuskind seine Schuld und Sünde wirklich völlig tilgen wird. Auf dieses Jesuskind setzt er seine ganze Hoffnung, seine einzige Hoffnung. Mehr braucht es nicht, um selig sterben zu können. So einfach ist der Glaube an Jesus. Es waren bestimmt viele Menschen im Tempel, als Maria und Josef dahin kamen. Wahrscheinlich Priester und Leviten, die Opfer bringen, die ihre Dienste verrichten. Wir wissen auch, dass Händler im Tempel waren, die Geldwechsler und die Leute, die Tauben verkauften, die geopfert werden. Wir wissen nicht, was sie von dem Simeon mitbekommen haben. Vielleicht haben sie das eine oder andere mitbekommen, aber ihn nicht beachtet. Dieser alte Mann, was der so redet. Ja, sie bekommen den Lobpreis des Simeons vielleicht mit, aber sie halten nichts davon. Sie waren mit wichtigeren Dingen beschäftigt. Mit dem Geldwechseln, mit dem Verkauf, mit ihren Diensten im Tempel. Aber Simeon weiß, dass dieser Jesus die Rettung für alle Völker ist. Auch für die, die um ihn herum stehen. Er spricht von dem Licht, das alle Völker erleuchten wird. Und wir gehören zu denen, von denen Simeon hier spricht. Nun steht hier der Satz, dass sich Vater und Mutter wunderten, was der Simeon da sagte. Eigentlich hörten sie nichts Neues. Denn was sie da jetzt hörten, haben sie von den Hirten auf dem Feld gehört? Hat die Maria schon bei der Verkündigung durch den Engel gehört? Ja, hat die Maria auch durch die Elisabeth gehört? Und hat die Maria selbst in einem Lobpreis ausgedrückt? Von den Hirten auf dem Feld hat sie es gehört und von den Weisen aus dem Morgenland. Und doch wundern sie sich über das, was Simeon ausdrückt. Ich glaube nicht, dass Maria und Josef begriffsstutzig waren. Aber ich dachte mir, immer wenn wir diese Worte hören, was Jesus für uns bedeutet, ist es für uns neu. Ich denke, es ist immer wieder neu zu hören, dieser allmächtige Gott liebt dich und hat alles für dich getan, um dich zu erretten. Und wenn wir das nach Wochen und Jahren wieder hören, man kann doch nur staunen, dass dieser Gott immer wieder es nötig hat, uns zu sagen, du, ich liebe dich und habe alles für dich getan. Wegen dir bin ich ans Kreuz gegangen, um deine Schuld zu bezahlen, damit du einmal in Ewigkeit bei mir sein kannst. Immer wieder neu müssen wir es hören und immer wieder neu staunen wir. Auch ich. Gott sagt zu mir nicht, langsam reicht es mir mit dir, du alter Knabe. An dir ist Hopfen und Malz verloren. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, ich liebe dich noch immer, wie am ersten Tag. Ja, schon vor Grundlegung der Welt habe ich dich geliebt. Und seine Liebe und Gnade reicht über unser Lebensende hinaus. In alle Ewigkeiten besteht seine Gnade. Im Psalm 103 heißt es, ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld und wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Zusage, dass Jesus alle meine Schuld bezahlt hat, ist einfach immer wieder neu. Wir dürfen uns täglich darüber wundern und staunen, so wie Maria und Josef auch über die Worte von Simeon gestaunt haben. Und seine Liebe, ja, steht so fest wie ein Felsen. Simeon segnete dann Maria und Josef und sagte, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen werden, so sehr, dass der Kummer deiner Seele wie ein Schwert durchbohren wird. Doch so kommt an den Tag, welche Gedanken in ihren Herzen sind. Simeon Segen, was bedeutete er jetzt? Wurde dadurch Maria etwas von dem Leid erspart? Nein. Kein Schmerz wurde gelindert. Sie musste es ertragen, dass ihr Sohn am Kreuz sterben musste. Aber Simeon kam nicht nur hin, sie auf das Leid hinzuweisen, das sie erleben muss als Mutter. Und dann sagt er, viele kommen durch Jesus zu Fall. Er sieht, welch heftiger Widerstand Jesus entgegenschlagen wird. Gott widersteht den Hochmütigen. Und ich dachte mir, vielleicht waren wir früher auch mal hochmütig und hielten uns für ganz gut. Und wahrscheinlich musste uns Gott erst zu Fall bringen, erst demütigen, dass wir begreifen, Ich brauche einen Heiland. Ich brauche einen, der mich aufrichtet. So wie ich bin, kann ich vor Gott gar nicht bestehen. Ich glaube, viele haben von uns erlebt, dass er uns erst zu Fall bringen muss. Aber dann richtet er uns auf. Mit welcher Gnade und Liebe? Leider, leider brauchen wir das oft, dass er uns demütigen muss. Auch uns ist etwas verheißen. So wie dem Simeon verheißen war, dass er den Messias sehen wird, solange er lebt, so ist uns verheißen, dass Jesus wiederkommt. In der Offenbarung ist die Rede von seinem tausendjährigen Reich. Und Jesus fordert uns im Vater unser sogar dafür auf, dazu auf, zu beten, dein Reich komme. Haben wir noch die Hoffnung, dass wir das erleben? Ich weiß es nicht. Aber wir haben zumindest die Aufforderung von Jesus, das zu beten, dass sein Reich kommt. Und offensichtlich haben wir darauf einen Einfluss, sonst würde Jesus nicht sagen, betet das so. Dein Reich komme. Beten wir es einfach so, wie es da steht. Wir versuchen uns manchmal zu interpretieren auf andere Dinge, ist bestimmt auch in Ordnung. Aber das Einfachste ist einfach mal das so zu nehmen, wie es da steht. Dein Reich komme. Auch wir sollen diese Hoffnung haben, dass Jesu Reich wirklich kommt. Denn hat Ebo vorhin auch so deutlich in seinem Gebet gesagt, diese Welt ist in einem ziemlichen Chaos. Und unsere Hoffnung auf die Herrscher der Welt, naja, wird meistens etwas enttäuscht. Das sollen wir also beten. Wie an Simeon daran glauben, dass Gott unser Gebet erhört, wenn es ernstlich ist. Und wenn sein Reich kommt, wenn Jesus wiederkommt, ja, dann gibt es auch eine Veränderung der Kreatur. Dann wird der Löwe neben dem Lamm grasen und wir werden, ja, 1000 Jahre alt, ist in der Schrift die Rede von. Ich darf noch die alte Prophetin Hanna ergänzen. Die hast du nicht mehr vorgelesen, aber es war irgendwie noch in meinem Umfang mit drin. Die alte Prophetin Hanna. Sie war nur 7 Jahre verheiratet und jetzt ist sie seit dieser Zeit im Tempel und dient Gott mit Fasten und Beten. 84 Jahre ist sie inzwischen alt. Sie verließ den Tempel gar nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie kam dazu und lobte Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Sie war also total aus dem Häuschen, als sie Jesus sah und erkannte, das ist der Heiland der Welt. Ein zweiter Mensch also wird noch offenbar gemacht, wer Jesus ist im Tempel. Und ich dachte darüber nach, dass es heißt, sie diente Gott mit Fasten und Beten. Wenn wir davon reden, wir dienen Gott, dann denken wir meistens an Tätigkeiten in der Gemeinde. Ja, wir machen Musik in der Gemeinde, das war sehr schön. Wir predigen, ist auch ein Dienst, ja. Wir machen vielleicht einen Büchertisch in der Stadt, das ist auch ein Dienst. Oder wir gehen uns, geben eine Bibel weiter und denken, damit dienen wir Gott. Hanna dient Gott mit Fasten und Beten. Und ich überlegte, wenn Gott da sagt, dass sie ihm dient, dann stimmt das ja. Dann ist da was Wahres dran. Sonst würde er so nicht in der Bibel stehen. Sie macht nichts Aktives. Fasten und Beten. Ist nur im Tempel. Kein Mensch hat was davon. Ich habe darüber nachgedacht, inwiefern Fasten und Beten ein Dienst bei Gott sein kann. Und dann fiel mir das Bild mit einer Ehe ein. Gott vergleicht ja auch seine Liebesbeziehung mit uns, auch mit Braut und Bräutigam. In einer Ehe dient man einander durch viele Tätigkeiten, ne? Haushalt, arbeiten gehen, einkaufen, Kinder erziehen, Wäsche waschen, ich weiß nicht, was alles dran ist, so ein bisschen weiß ich das inzwischen auch, aber es ist vieles zu tun und man dient einander mit diesen Tätigkeiten. Aber der wahre Dienst in einer Ehe ist, wenn man sich füreinander Zeit nimmt, wo die beiden Eheleute nur für sich da sind, einander anschauen, einander Gutes tun, einander Liebe sagen, einander berühren, einander zeigen, ich hab dich so lieb. Wenn das nicht mehr ist, dann ist die Ehe keine Ehe mehr. Diese Zweisamkeit ist das Kostbarste in einer Ehe. Und unser Gott wünscht sich solche intimen Zeiten mit uns auch. Und Hannah machte genau das. Sie war nur für Gott da. Sie war nur auf Gott ausgerichtet. Wir können viele Dienste tun ohne diese innige Gemeinschaft mit Gott. Wir können auch in einer Ehe alles tun, ohne die Zweisamkeit zu pflegen. Man tut alles, was korrekt ist, was wichtig ist. Aber das ist keine Ehe. Das ist das Ende einer Ehe, wenn diese Zweisamkeit fehlt. Deswegen kann man wirklich sagen, sie diente Gott mit ihrer Liebe und Hingabe. Und Gott beglückte nun Hannah damit, dass auch sie dazukommt und in dem Jesuskind den Heiland der Welt sieht. Und es liest sich so, als wäre sie völlig aus dem Häuschen, muss allen erzählen, die da sind und die auf die Erlösung warteten. Das ist er. Ich habe den Messias gesehen. Hier, dieses Jesuskind. Und das ist eigentlich auch noch ein schöner Hinweis. Es gab noch andere in Jerusalem, die auf die Erlösung warteten, aber sie bekamen die Informationen durch Hannah und vielleicht durch Simeon. Und ob man ihr glaubte, wird nicht berichtet, denn die beiden spielten ja eigentlich gar keine Rolle im offiziellen Jerusalem, in den mächtigen Etagen. Aber gerade diese beiden waren nahe am Herzen Gottes. Sie hatten diese innige Gemeinschaft mit Gott. Gottes Geist ruhte auf ihnen. Sogar die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie bekamen es ja mit durch die Weisen aus dem Morgenland. Vielleicht haben sie auch die Geschichten von dem Bethlehem gehört, von den Hirten auf dem Feld. Vielleicht haben sie auch etwas mitbekommen von Hannah und Simeon. Vielleicht hat man ihnen was erzählt. Und sie wussten sogar, in Bethlehem ist er wirklich geboren. Käme er wirklich zur Welt, da steht er in der Schrift. Aber sie gingen nicht nach Bethlehem. Sie gingen nicht hin, den Heiland zu suchen. Sie glaubten das nicht. Sie konnten es nicht fassen, dass Jesus, Gott ihnen das nicht offenbart. Sollte Gott zu anderen reden als zu uns, die wir seine Gebote so korrekt befolgen, die wir versuchen, alles umzusetzen, was er gesagt hat? Konnten sie sich nicht vorstellen. Ja, das Verhalten der Pharisäer ist vergleichbar mit einer Ehe, in der man sich aus den Augen verloren hat und nur noch korrekt handelt. Es hat schon seinen tiefen Grund, dass Jesus die schriftgelehrten Pharisäer als Schlangenbrut und so bezeichnet, richtig beschimpft. Ja, sie sind biblisch orientiert, sie sind biblisch fundiert, aber ohne Gott, ohne Liebe zu Gott. Simeon und Hannah liebten Gott und sie wussten, dass sie es nie schaffen würden, aus eigener Kraft zu Gott zu kommen. Sie wussten, dass sie Sünder sind. Sie wussten, dass sie Gnade brauchen, dass sie Errettung brauchen, dass sie den Heiland brauchen. den brauchen wir auch. Amen.